In der heutigen Folge diskutieren vier Top-Experten für CX aus der Dachregion. Wir stellen uns die Frage, ob wir uns angesichts der neuen technischen Möglichkeiten zu Tode analysieren, und wir zeigen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven auf, wie man wirklich spürbar im CX-Management weiterkommt. Hallo und herzlich willkommen bei der Jahresendepisode von CX Talks. Ich bin Peter Pirner und bin jetzt im bereits fünften Jahr alle 14 Tage dein Host von CX Talks. Schön, dass du mich dabei begleitest. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Qualtrics, einem der weltweit führenden Plattformanbieter für Customer Experience Management. Qualtrics revolutioniert die Art und Weise, wie Unternehmen Kundenerlebnisse gestalten und optimieren können. Mit der KI-gestützten Plattform kann man Echtzeitdaten aus allen Touchpoints erfassen. Die intuitive Benutzeroberfläche macht selbst komplexe Datenanalyse zum Kinderspiel. Egal ob Einzelhandel, Gesundheitswesen oder Automobilindustrie, Qualtrics bietet maßgeschneiderte Lösungen für deine Branche. Sicher, skalierbar und DSGVO-konform. Die Qualtrics-Plattform integriert sich nahtlos in bestehende Systeme, im Mittelstand oder für Global Player. Qualtrics hat alles, was dein Unternehmen braucht, um erfolgreich zu wachsen. Mehr Informationen zu Qualtrics und seinen leistungsfähigen, KI-basierten Lösungen findest du auf www.qualtrics.com. Kurz vor dem Ende des Jahres ist es gerne mal Zeit, ein Resümee zu ziehen. Was haben wir dieses Jahr alles Neues gesehen? Was wurde erreicht? Was eher nicht? Ich bin mir für 2024 da gar nicht so sicher. Ich habe eine ganze Reihe von Konferenzen als Teilnehmer oder Sprecher und Moderator besucht. Ich habe viele tolle Praxisbeispiele für erfolgreiches CX-Management gesehen und einige davon auch auf CX Talks vorgestellt. Die Motivation und die Begeisterung der beteiligten CX-Managerinnen und Manager steckt an. Die Organisation und auch die Zuhörer der packenden Vorträge. So mancher hat sich sicher gedacht, warum läuft das bei uns nicht so? Mache ich etwas falsch? Das kann man bestimmt nicht so pauschal beantworten, aber es gibt einige Kardinalfehler, die immer wieder und das seit Jahren gemacht werden. Entweder man glaubt, durch das Aufsetzen eines umfassenden Kundenfeedback-Systems oder einer neuen MarTech-Solution schon seinen Teil zum Kundenglück beigetragen zu haben. Oder man ist auch im fünften Anlauf immer noch unsicher, was die Kunden eigentlich von einem erwarten, und bevor man irgendwas komplett falsch macht, macht man lieber gar nichts. Oder Dinge, die für die Mehrheit der Kunden unter dem Radar liefen, also keiner hat's gemerkt. 21. November fand online der CX-Praxistag statt, den Harald Henn, Rainer Kolm und ich erstmalig organisiert haben. Wir wollten uns vor allem auf die Themenfelder Voice of the Customer und Customer Journey Management konzentrieren. Und das mit einem schonungslosen Praxisfokus und ohne Sales-Blabla. Dazu hatten wir eine Vielzahl von CX-Experten eingeladen, die wir zum Teil seit vielen Jahren kennen und für ihr offenes Wort schätzen. Besonders gefreut habe ich mich auf die Podiumsdiskussion um die Mittagszeit, die ich moderieren durfte und die den vielsagenden Titel Paralyse durch Analyse oder Wie kommen wir noch gezielter ins Tun hat. Viele CX-Verantwortliche in Unternehmen haben ja das Gefühl, dass die Grundidee des CX-Managements im Unternehmensalltag etwas verloren geht. Es wird zwar viel gemessen und analysiert, aber dann, aus deren Sicht, viel zu wenig umgesetzt. Vielleicht, weil man vor lauter Wald die Bäume nicht mehr sieht oder weil einem die Aufgabe einer wirklich nachhaltigen Verbesserung der Prozesse angesichts der Situation im eigenen Unternehmen unmöglich erscheint. Analysieren wir uns also wirklich zu Tode, statt einfach mal zu machen? Das habe ich mit den Teilnehmern dieser Diskussion besprochen. Als Teilnehmer durfte ich begrüßen Christine Grimmel, Inhaberin und Geschäftsführerin der CX-Agentur in Wien. Christine hat sich nach ihrer Zeit bei der A1 Telekom selbstständig gemacht und begleitet seit vielen, vielen Jahren Unternehmen bei der Transformation zu einer noch kundenzentrierteren Unternehmensführung und Organisation. Sie ist für mich die Grande Dame des CX-Managements in Österreich. Robert Horndasch ist CEO von CX Omni und langjähriger erfahrener Unternehmensberater. Ich arbeite schon seit Jahren mit CX Omni zusammen und weiß daher, dass neben der Softwareimplementierung die Entwicklung ganzheitlicher Customer Journey Analysen und Hilfestellungen für das Management der Customer Journey zu den zentralen Aufgaben seines Teams gehören. Oliver Kern ist Geschäftsführer von Scopus Connect und er beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren mit den Entwicklungen und Methoden in der Marktforschung für ein besseres Kundenverständnis. Neben quantitativen Voice of the Customer System ist Scopus Connect aktuell besonders mit auch qualitativ ausgerichteten Communities sehr erfolgreich. Anna Steinhage wiederum ist Director Strategy and Analytics bei einem der größten Voice of the Customer Systemanbietern weltweit, Medallia. Sie unterstützt ihre Kunden vor allem dabei, aus den vorliegenden Daten das Maximale herauszuholen. Und sie versteht es bei aller Liebe zur Analytik, ganz, ganz umsetzungsnah zu bleiben. Dir wünsche ich jetzt viel Spaß bei unserer Diskussion vom CX Praxistag hier im Podcast. So, und herzlich willkommen bei unserer Podiumsdiskussion. Vielen herzlichen Dank, dass das alles so gut geklappt hat. Fangen wir an mit Oliver. Oliver, du hast ja die Entwicklung der Kundenforschung hautnah miterlebt. Wie würdest du die Entwicklung dieses Forschungsbereichs über die letzten 10 Jahre beschreiben? Was hat sich da geändert und was waren die Moden, die wir zum Glück jetzt mittlerweile verschwinden haben lassen?
Na, erstmal hallo auch von meiner Seite. Ja, Peter, ich weiß gar nicht, ob da was aus der Mode gekommen ist. Ich habe eher das Gefühl, dass CX in Mode gekommen ist in den letzten paar Jahren und irgendwie sowas ähnliches wie der letzte Schrei gerade ist. Also wir sehen, ne, früher aus sozusagen der Disziplin Kundenzufriedenheitsforschung ist irgendwie die Management-Disziplin Customer Experience Management entstanden und der Fokus auf den Kunden irgendwie zeigt sich so in der Rolle in Unternehmen. Es gibt plötzlich Chief Customer Officers, es gibt irgendwie, ne, große Unternehmensberater, die zum Beispiel bei uns im Kontext von Qualtrics-Implementierungspartnerschaften irgendwie auch plötzlich mit am Start sind. Und irgendwie, ja, ist aus dieser etwas langweiligen Kundenzufriedenheitsforschung irgendwie, die neben Markentrackings oder Werbewirkungstrackings in der Marktforschung lange Zeit das hässliche Endlein gewesen sind, irgendwie so ein stolzer Schwan geworden. Ne? Und das ist so das, was man gerade so sehen kann. Und ich finde, man kann insgesamt so 3 Entwicklungsphasen sehen. Also vor ein paar Jahren haben wir beim Thema Kundenfeedback ganz viel so über die Metrik gesprochen. Also Fokus auf quantitativer Kennziffer, was ist so der richtige eine KPI, NPS oder CS oder Customer Success Score oder wie auch immer man die nennt. Und die Frage war ganz viel so, wie messe ich richtig und ich darf da bloß nicht den falschen nehmen. Irgendwie, ne? Dann hat es eine ganze Zeit lang irgendwie einen stärkeren Fokus gegeben auf dieses Thema Zuhören, Analysieren, Verändern und Kunden versuchen sozusagen das Feedback aufzunehmen, zu verstehen und unmittelbarer Dinge daraus abzuleiten und Dinge zu machen. Das funktioniert zunehmend besser, noch nicht überall gut. Aber ich finde, dass jetzt ganz aktuell so eine dritte Phase entstanden ist, wo wir noch stärker in so eine Richtung gehen, so einen Kunden ganzheitlich und die Kundenbeziehung ganzheitlich zu managen. Und das kommt so ein bisschen stärker in so ein Customer Value Management, finde ich, oder Customer Lifetime Management, wenn man möchte, mit einer übergreifenden Betrachtung. Und deswegen sind halt so Sachen wie Journey Management wichtig geworden und so. Und das Ganze hat sich emanzipiert, finde ich so. Das ist so meine Wahrnehmung.
Christine, ich weiß, dass du ja grundsätzlich gerne immer mal einen Perspektivwechsel vollziehst. Wir haben jetzt viel gehört, dass die Feedbacksysteme, dass wir da so viel aufgebaut haben. Aber kennen wir die Kunden heute auch tatsächlich besser als vor dieser großen CX und Voice of the Customer Welle?
Naja. Naja. Wir haben sehr viele Daten, wo, wenn man die gut analysieren würde, und da bin ich sehr hoffnungsfroh, alles rund um KI, dass man dann auch eine Idee bekommt, wie der Mensch tickt, der das Feedback gegeben hat. Und wie Menschen ticken, die Psychologie von Menschen, das ist etwas, wo ich bei den Organisationen, die wir begleiten, sehe, das fällt immer auf einen sehr ausgedorrten, aber fruchtbaren Boden. Die Leute interessiert das sehr in den Organisationen, weil wir sehen, dass wir lauter Minimis produzieren. Also die Menschen glauben vielfach in den Organisationen, dass die Menschen da draußen auch so ticken. Das heißt, wir müssen wieder lernen zuzuhören. Das können Voice of the Customer Systeme sein. Das ist toll. Aber ich würde vorher mal beginnen, mich mit Kunden einfach zusammenzusetzen und mit ihnen ein normales Gespräch zu führen. klingt einfach, wird aber ganz, ganz selten gemacht. Und mit einem normalen Gespräch meine ich, dass zwei Menschen sich an einen Tisch setzen und wie Menschen miteinander sprechen. Und wer schon ein bisschen im fortgeschrittenen Alter ist, um die Jahrtausendwende, war das Clutrain-Manifesto ein großes Thema. Da ging es darum, dass wir einfach wieder einander zuhören müssen. Die würden uns schon erzählen, die Kunden, was sie betrifft und was sie beschäftigt und was in der Tiefe bei ihnen los ist. Aber es bräuchte halt auch Menschen, die Interesse haben, ein Gespräch zu führen. Und da sage ich, über Voice of the Customer Systeme kann man keine Gespräche führen. Da kann man irgendwelche Signale empfangen, aber ein Dialog und ein Gespräch sieht anders aus. Daher wissen wir mehr über Kunden. Na, man hätte früher auch schon viel über Kunden wissen können, wenn man ihnen zugehört hätte.
Also du sagst, man muss ihnen richtig zuhören und man muss ihnen in einem persönlichen Gespräch idealerweise zuhören.
Ja. Robert? Meine erste, vielleicht ja? Ganz kurze Ergänzung, wenn ich noch machen darf. Meine erste Kontakt mit CX war 2008. Ich habe vom Net Promoter Score gelesen und war damals bei 1 und bin rübergeschossen ins Callcenter und wir haben 300 Kunden angerufen und haben diese Magic Question gestellt. Und das war mein Erweckungserlebnis, weil in diesen 300 Gesprächen habe ich alles erfahren, was ich wissen musste.
Ich habe das Licht gesehen, Christine. Und jetzt
ja, genau, erleichtert.
Und jetzt haben wir Robert da. Robert, das Interessante ist, du kommst ja ursprünglich, beziehungsweise CX Omni kommt ja ursprünglich vom Customer Journey Mapping und auch ihr habt eine Weiterentwicklung vollzogen, die eigentlich ganz gut in Line ist mit dem, was der Oliver auch so beschrieben hat. Also wenn wir jetzt mal die Perspektive wechseln von dem Menschen an sich zu seiner Reise, zur Customer Journey. Was sind denn aus deiner Sicht die Gründe, warum es für Unternehmen so schwer ist, eine Customer Journey wirklich zu verstehen?
Ui, sehr vielschichtig die Antwort, glaube ich, lieber Peter. Aber vielleicht mal ganz kurz zu dir, Christine. Was du sagst, ist natürlich vollkommen richtig. Ja, it's good to talk. Ich glaube, das ist ein Manifest. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir reden sehr viel über Tooling und allen möglichen Technik und Metrik hier. It's good to talk. Da bin ich ein fester Freund davon. Das ersetzt auch kein Tool an der Stelle. Aber Peter, vielleicht zu dir zurück. Ich glaube, es ist nicht das Verständnis der Customer Journey, weil das Thema ist ja wirklich sehr intuitiv. Ich mal was hin, ja, nur klar, genauso funktioniert es, genauso sehe ich das auch. Das Problem ist eigentlich fundamentaler und liegt drunter oder drüber, je nachdem, von welcher Perspektive du es betrachten möchtest. Weil das Thema ist ja letztendlich, du hast eine Journey gemacht und hast Erkenntnisse vielleicht auch, die du ranbringst in irgendeiner Art und Weise. Und da ist die Frage natürlich so, wie viel Gravitas hat das Ganze? Und ich habe ja in meinem Vortrag gesagt, so etwa ein Fünftel der Unternehmen sagen, sie haben eine ganz klare Strategie, CX-Strategie. Die wissen das einzuordnen, die verstehen es, die atmen. Und du hast auch gesagt, die Journey ist inhärenter Teil von dem, wie wir CX in Zukunft pflegen wollen. Also da trifft es auch furchtbar am Boden, die da sagt, na klar, logisch, da gibt es Erkenntnisse und ich leite es davon ab. Das Gros der Unternehmen, und das sehen wir auch sehr häufig bei potenziellen Kunden oder Kunden, die dann plötzlich sagen, naja, ist ja alles ganz nett mit eurer Journey, aber wir machen jetzt erstmal Prozessmanagement und das andere kommt später. Das ist, da kann man jetzt sagen, ist eine wichtiger als andere. Prozesse versteht man seit 50 Jahren, seit Michael Hammer in irgendeiner Form. Alles gut und schön. Und die Frage ist für mich dann immer, wieso hat es dann wenig Gravitas an der Stelle? Und ich wage eine These, stelle ich jetzt mal hier in den Raum, dass wenn man keinen Anker hat in der Datenrealität, dann wird es eben schwierig. Ja, und ich glaube, das Vermitteln könnte helfen, ja, um sag mal da mehr Impact zu generieren. Also die Frage ist, was heißt das denn jetzt und was leite ich daraus ab? Und ganz wichtig auch, wenn ich jetzt irgendwelche Entscheidungen anhand einer Journey-Erkenntnis treffe, ja, sind die auch nachhaltig? Wie kann ich den Erfolg auch nachträglich messen? Und das ist ein Stück weit auch diese Entwicklung, die eine Journey macht oder das Journey-Management eigentlich auch macht, in der Verbindung dann eben auch, bin mir sicher, dass Anna auch was sagen wird dazu aus Sicht der Voice of Customer Systeme, dass dieses Zusammenspiel dann extrem wichtig werden wird, ja. Und auch bei dir, Peter, du hast diverse Gäste gehabt in einem Podcast schon mal, wo auch mal die Frage war, was heißt ein NPS, was ist der Wert in irgendeiner Form? Ich glaube, das Thema ist ein Stück weit zu verheiraten mit einer Problemstellung, die ich im Unternehmen sehe, ja. Also dahingehend, wo es weh tut. Und das dann eben mal versuchen, mit einer Journey zu verkrogen und dann zu gucken, okay, was heißt das von der Erkenntnis, die ich daraus gewinne und dann auch die Relevanz dann auch damit zu erzeugen.
Dann kommen wir ganz, ist eigentlich ein guter Übergang auch zu Anna, die arbeitet ja für Medallia und gerade bei großen Plattformen wie Medallia, die normalerweise bei ganz großen Unternehmen zum Einsatz kommen, also bei vor allem auch global tätigen großen Unternehmen zum Einsatz kommen. Da hat man ja eher die Situation, dass zu viele Daten anfallen und die Komplexität entsteht dadurch, dass ich so viele unterschiedliche Organisationseinheiten, Länder, Ausgangssituationen habe. Was ist denn dein Rat, wenn du mit Kunden sprichst, was notwendig ist, damit man all die Daten, die ja grundsätzlich schon da irgendwie wären, die ich dann auch irgendwie übersetzen könnte in eine Journey, dass man die konsolidieren und analysieren kann? Wie geht ihr da vor oder wie berätst, in welche Richtung berätst du deine Kunden, damit du danach deine Analysen aufsetzen kannst?
Da kommen tatsächlich einige Kunden zu uns. Das ist dann so, wir haben jetzt all diese ganzen Daten, was machen wir denn jetzt damit? So, bei denen, die noch nicht so lange dabei sind. Also es gibt zwei Sachen. Das eine ist erstmal von diesem Plattformaspekt, wie setze ich denn die Plattform und die Daten so auf, dass die Leute damit was anfangen können. Und da, wenn ich das in einem Wort zusammenfassen müsste, würde ich sagen Customization. Also man muss sich immer überlegen, wer braucht welche Daten und wofür und in welcher Form. Also jede Person, die Daten nutzt, sollte nur die Daten sehen, die sie auch sehen darf und die eben für sie relevant sind. Und in einer Form, die sie gut konsumieren kann. Und das ist eben auch bei einer Person, die im Operations, im Prozessmanagement arbeitet, anders als irgendwie bei einem Executive. Und dafür legen wir zum Beispiel in der Plattform eine Vielzahl von verschiedenen Userrollen an, die man alle noch personalisieren kann. Wenn wir jetzt wir haben zum Beispiel viele große Konzerne, die so verschiedene Märkte in Europa haben. Da backt jeder so sein eigenes Brötchen. Das ist so ganz typisch. Da sieht dann vielleicht eine Nutzerin nur ein ganz bestimmtes Segment, für das sie eben zuständig ist oder einen bestimmten Markt, ein bestimmtes Land und vielleicht auch nur bestimmte Journeys und Touchpoints, weil sie da eben die Journey-Ownerin ist. Und da muss man dann auch gucken, dass man speziell für diese Leute die Daten so aufbereitet, dass man möglichst schnell Handlungen ableiten kann, weil wenn man nicht handelt, bringt einem das ganze Datenanschauen im Ende ja auch nichts. Wenn jetzt jemand in dem übergeordneten, so globalen Insights-Team zum Beispiel ist bei diesem Konzern, dann macht es Sinn, dass die Person alle Daten sehen kann, die Gesamtheit sehen kann, Trends und Unterschiede. Und da ist es dann total wichtig, dass sich die Daten auch aus verschiedenen Quellen miteinander verknüpfen lassen. Also, dass die Kunden zum Beispiel noch operationale Daten mit reinbringen oder Finanzdaten mit reinbringen, damit man sich das alles dann eben in der Plattform schon anschauen kann. Die Executives nutzen gerne eine App. Die wollen das dabei haben und die gucken sich das dann einmal morgens an. Da sehen sie die wichtigste Kennzahl. Wie ist mein NPS heute? Ein paar aktuelle Kundenkommentare. Dann haben die das Gefühl, die haben so den Finger am Puls. Die können auch direkt in der App zum Beispiel dann auf diese Kundenkommentare antworten. Das ist für die Kunden dann toll. Dann schreibt vielleicht der CEO zurück. Das ist jetzt nicht, dass ich setze mich hin und habe ein Gespräch, was Christine erwähnt hat. Aber es ist eine Form von Dialog. Mhm. Genau. Und auch für die lokale Akzeptanz, Personalisierung und Relevanz ist wichtig. Und natürlich müssen am Ende alle auch den Nutzen und den Wert sehen. Wir haben es schon mal angesprochen, was das Kundenfeedback ihnen bringt und wenn sie darauf handeln, was dann dabei rauskommt. Das ist bei allem das Wichtigste.
Vielleicht doch noch eine Nachfrage dazu, weil bei diesen internationalen Programmen kommt ja sehr oft raus, ich brauche einerseits einen globalen Standard, wie ich auf mein Unternehmen schauen möchte. Andererseits gibt es aber lokal immer den Einwurf, bei uns ist das aber in dem Land komplett anders. Inwiefern kann man denn in solchen Programmen überhaupt so lokale Besonderheiten berücksichtigen, gerade wenn ich eigentlich ein internationales Unternehmen mit Voice of the Customer steuern möchte?
Schwierig und natürlich auch da ist großes Konfliktpotenzial, das ist einfach so. Wie man am Ende vorgeht, hängt oft auch von der Unternehmenskultur ab. Also sind die einzelnen Märkte, haben die das Budget und sind die das, die auch tatsächlich entscheiden? Oder ist es doch noch top-down gesteuert? Dann müssen sich die Märkte so ein bisschen anpassen. Dann hat man oft so einen Blueprint für alle, so ein kleinster gemeinsamer Nenner, auf den sich alle einigen können. Und dann machen die Märkte noch ein bisschen was extra auf der Seite. Dann können die noch ein paar eigene Fragen zum Beispiel zum Fragebogen hinzufügen oder haben vielleicht an einem Touchpoint noch ein extra Survey. Aber dass man so für das globale Programm so eine gemeinsame Datenbasis hat, womit man dann schon was anfangen kann.
Mhm. Oliver, ihr arbeitet auch mit solchen Voice of the Customer Plattformen, aber ihr habt, und das hast du mir jetzt in mehreren Gesprächen zuletzt immer mal wieder erzählt, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit Communities, was jetzt komplett wieder ein anderer Ansatz ist zu einem klassischen quantitativen Touchpoint-Befragung. Was sind denn diese unterschiedlich eingesetzten Methoden, was bringen die für einen Mehrwert für so ein CX-Programm im Unternehmen? Und was sind die Vorteile jetzt zum Beispiel von Communities on top of Voice of the Customer?
Ich habe eine ganze Seite geschrieben, was ich dazu sagen wollte zu der Frage, aber eigentlich hat Christine die eben schon beantwortet. Also ich hole noch mal einen Moment aus. Ne? Also für uns ist die Kombination von oft eben Touchpoint-bezogenen Feedback-Programmen mit den Inside-Communities, also im marktforscherischen Sinne Communities, nicht das, was man im Social Web irgendwie findet und da unter Communities versteht, eben genau die Möglichkeit zu sagen, ich habe mit den Touchpoint-Programmen halt so einen Blick in die Breite. Ne? Ich kann das ganze Universum von Erlebnissen irgendwie monitoren und sehen, was sehen die Kunden, was erleben die Kunden. Und ich verstehe auch ein bisschen mehr, als ich in dem Messzeitalter hatte, als ich nur ein KPI hatte. So, aber wenn es darum geht, konkrete Maßnahmen umzusetzen und sich wirklich zu überlegen, was mache ich denn jetzt, um besser zu werden, mehr Kunden davon irgendwie zu begeistern, was ich hier so mache, ist es eben total wichtig, dass ich das richtig verstehe, was die Kunden umtreibt. Ne? Und dafür braucht man irgendwie am Ende doch einen dialogorientierten Ansatz. Und ich muss mich mit den Menschen und den Bedürfnissen, dem Lebenskontext irgendwie auseinandersetzen. Und das versuchen wir eben mit unseren Communities zu ermöglichen. Also wir sehen das so als Innovationsinkubator. Ich komme hinten raus und sage, ich habe eine riesen Textanalyse gemacht, habe 100.000 Anknüpfungspunkte, mit denen ich weiterarbeiten kann. Die Frage ist, was sollte ich sinnvollerweise tun? Was passt zu meiner Strategie, was passt zum Budget, aber eben auch, was passt am besten zu dem, was den größten Teil der Kunden irgendwie adressiert. Ne? Und daran arbeiten wir eben mit den Inside-Communities, bringen dort eben unsere Auftraggeber und die Kunden wirklich nochmal zusammen. Häufig Kunden, die wir aus dem Touchpoint geholt haben, ne, die gerade ein Erlebnis hatten und sagen, verabrede dich doch mal hier eine halbe Stunde mit dem Touchpoint-Owner und erzähl dem das nochmal. Und wir gucken mal zusammen auf einen Prototypen oder auf, keine Ahnung, irgendwas und überlegen nochmal, wie gut es das wirklich adressiert, was dich umtreibt irgendwie. Ne? Und das hilft total, mehr Richtung und mehr, sag ich mal, Begründungsfundament und Begründungszusammenhang irgendwie hinzukriegen. Und wir stehen da total drauf und viele unserer Kunden auch. Und deswegen glauben wir fest daran, dass das gut funktioniert.
Und wie stellt ihr sicher, dass ihr bei der Rekrutierung nicht diese Minimis und auch nicht nur die absoluten Nicht-Minimis rekrutiert. Also entweder die genau sowieso das sagen, was sowieso alle schon intern denken und oder welche, die grundsätzlich alles scheiße finden, was ich anbiete. Wie kommt ihr auf einen guten Querschnitt und wie groß legt ihr solche Communities dann an?
Ja, also wir adressieren mit unseren Communities sehr häufig natürlich schon Menschen, die irgendwie eine etwas intensivere Beziehung zu einer Marke oder irgendeinem Produkt schon haben. Ne? Also du hast natürlich die Interaktion am Touchpoint, aber du musst dann schon natürlich die Leute dazu kriegen, sich über einen Zeitraum, manchmal ein paar Wochen, manchmal sogar längere Monate oder Jahre beinhaltet, sich irgendwie mit dieser Marke auseinanderzusetzen und sich da zu engagieren. Und wir behaupten nicht, dass wir damit irgendwie ein repräsentatives Abbild der Kundschaft rekrutieren können. Das muss man aber manchmal auch gar nicht. Also ich habe zuletzt mit der Annette Mittelsdorf von IKEA irgendwie einen Vortrag zu dem Kontext gehalten. Und die hat gesagt, wir haben da irgendwie die größten Fans. Und wenn wir denen Sachen zeigen, die die schon schlimm finden, wie ist das dann erst für die ganzen anderen Leute da draußen? Und das reicht dann häufig irgendwie so als Indikator. Und wie gesagt, der Anspruch ist nicht, repräsentative Marktforschung zu ersetzen, sondern diesen Deep Dive und diesen Dialog zu ermöglichen. Und ja, dann habe ich vielleicht Minimis, aber auch das ist oft nur Fassade. Und wenn ich ein paar schlaue Fragen stelle, kann ich da schon tiefer hintersteigen und viel mehr Kontext verstehen.
Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo der Robert aus den unterschiedlichen Inputs, die wir jetzt auch aus Communities, aus qualitativen Erkenntnissen gesammelt haben, das Ganze verpackt in ein Customer Journey Verständnis. Und das gibt es tatsächlich bei global tätigen Unternehmen auf einem sehr abstrakten Level. Und das kann durchaus auch lokal dann vielleicht nochmal sich in Nuancen unterscheiden. Aber letztendlich geht jedes Management ja damit los, dass alle wissen, worüber sie reden, das hast du auch in deinem Vortrag gesagt, und dass alle ein klares Verständnis davon haben, das sind die Elemente der Customer Journey und das ist das, wo ihr drauf einwirken könnt. Wie wichtig ist es, bevor man startet zu managen, dieses gemeinsame Verständnis in einem Unternehmen zu haben und wie kann ich das am besten erreichen?
Das ist eine komplexe Frage auch an der Stelle. Was auf keinen Fall funktioniert, ist sozusagen, sagen wir mal, Boy wie Ocean, wir machen etwas wir modellieren mal was zum des Modellierens Willens. Ich glaube, wichtig ist, also wie gesagt, es gibt manche Unternehmen, die sagen, wir wollen genau das tun und wir sehen es als Erfolgsbasis, um global einheitlich auch zu handeln. Also ich denke jetzt an einen großen Pharmakunden, den wir haben aus Basel, der es genauso macht. Er hat gesagt, nee, wir wollen Standards reinkriegen und siehe da. Damit war es dann so gewesen, dass das eine Geburtsstunde war für Anwendungsfälle, die wir nicht auf dem Radar hatten beispielsweise. Ich glaube, ich habe es auch kurz erwähnt. Da ging es dann plötzlich um Logistikthemen, also Anlauf von neuen Pharmaprodukten, wo dann plötzlich mal ein dreistelliger Millionenbetrag at risk war, weil dann manche Sachen transaktional geplant, aber plötzlich mit dem Journey-Gedanken war es dann alles beleuchtet gewesen aus anderer Perspektive. Das war auch für uns ein Highlight, wo wir sagten, wow, okay, haben wir nicht damit gerechnet. Aber ich glaube, das Wichtigste ist dabei zu sagen, also wir machen jetzt Journeys, nicht der Journeys will, letzten Endes. Und ich bin immer so ein Freund davon zu sagen, Mensch, es macht Sinn, dahin zu gehen, wo es am meisten wehtut, ein Stück weit. Ja, und dann mal den Deckel aufzumachen und reinzugucken. Und auch hier nicht Boil the Ocean, wir machen erstmal alles und lassen uns mal genau dafür eine Journey erstellen und zu gucken, was wir an Informationen und Erkenntnisgewinn haben. Und by the way, Erkenntnisgewinn und Insights, die kriege ich auch so, da brauche ich nicht unbedingt die Journey, aber ich versuche es natürlich in diesen Kontext zu verpacken, ja. Mhm. Und das mit Informationen anzureichern. Und interessanterweise, und da kommt jetzt die Technologie uns vielleicht ein bisschen auch zur Hand. Jeder spricht über AI. Ich habe es lange versucht, in meinem Vortrag nach hinten zu schieben, aber irgendwann muss es eben raus, dass wir jetzt, dass die Technologie uns ermöglicht, im Kontext von der Journey Sachen, so Insights auch zu finden und einmal uns für das Feedback von außen ranzuholen und sagen, so passt mal auf, Freunde. So stellt ihr euch vor, dass der Vorgang läuft, eine Journey aussieht. Ich zeige euch mal aus öffentlich verfügbaren und auch privaten Quellen, wenn wir es in den bekämen, ja, aufzuzeigen, wie so eine Journey ausschaut. Und das ist wirklich so ein Klick, ich schmeiße mal so ein Feed rein. Und das ist wirklich erschreckend, wie präzise das dann auch tatsächlich ist. Und diesen ich halte mal einen Spiegel vor der Realität. Das ist meistens dann so ein Effekt, wo man sagt, oh, ah ja, und da kann man sich nicht gegen verwehren. Und das finde ich eigentlich ganz spannend. Und das ist auch jetzt so ein Hebel, den wir anfangen zu verwenden und sagen, schaut doch mal an, was hier auf Trustpilot über euch steht. Schaut doch mal an, gebt mal eure Feedbacks und wir arbeiten es mal auf. Und plötzlich ist die Eigenwahrnehmung fundamental verschieden von dem, wie es dann auch tatsächlich der Markt von außen reflektiert. Ja. Und das ist dann meistens der Punkt, wo es heißt, ah, lass uns doch mal genauer reinschauen. Aber das ist so ein kurzfristiger Effekt. Langfristig, glaube ich, brauchen wir so eine Art Wechselwirkung, wo man mal guckt, okay, was sind so Maßnahmen dahinter? Und was wir jetzt auch stärker auch treiben wollen, ist die Sache natürlich zu sagen, ihr habt ja auch schon viel ausgegeben für viele Maßnahmen im Customer Experience. Die Rede war vorhin auch von einer App. Ja, das war so der erste Welle der Digitalisierung. Jeder braucht irgendeine App. Das hat zwar vielleicht nicht einheitlich eingezahlt in das, was man dem Kunden auch darstellen möchte, aber es war zumindest mal da. Und jetzt nochmal zu verstehen, wir haben verschiedene Initiativen gestartet, die eine gewisse Summe gekostet haben, um plötzlich zu sehen, aha, guck mal her, an dem Touchpoint, das funktioniert wirklich nicht so, weil das Feedback, was vorausgekommen, negativ ist. So viel Geld für so wenig Return, was machen wir an der Stelle? Und dann wird es spannend, weil dann führe ich eine andere Qualität von Diskussion auch an der Stelle.
Das ist ein wunderbarer Stichpunkt für die Anna. Weil die Anna hat ja einen ganzen Vortrag zum Thema ROI-Analyse gehalten. Und ich finde das total gut, dass wir den hatten. Weil ich auch glaube, dass man sehr häufig über ROI-Analysen spricht, wenn es darum geht, welche Einzelmaßnahme soll ich denn wirklich ergreifen. Andererseits stoßen ROI-Betrachtungen natürlich irgendwann mal auch auf Grenzen. Bisher haben wir sehr viel Analytisches gesehen. Wo sagst du, funktionieren ROI-Analysen gut und wo stoßen ROI-Analysen an Grenzen, wenn es darum geht zu entscheiden, was machen wir denn jetzt?
Ja, also für manche Einzelmaßnahmen braucht man wirklich keine ROI-Analyse. Das sind so No-Brainer. Ja, die sollte man einfach machen. Wenn ich im Kundenfeedback sehe, hier ist in einem Prozess was kaputt oder es gibt einen Fehler in einem Online-Formular, wo es nicht weitergeht, dann repariere ich das einfach. Da muss ich nicht noch groß rumrechnen. Dann gibt es aber auch diese Einzelmaßnahmen, wird halt schon erwähnt, große Investitionen. Ja, da muss man dann schon mal überlegen, was ist der mögliche Nutzen? Und wenn ich argumentieren will, jemand soll das tatsächlich machen, dann muss ich das vielleicht auch aufzeigen. Diese Analysen, um das abzuschätzen, sind in der Regel nicht perfekt. Das müssen sie aber auch nicht sein. Es sind auch diese ROI-Analysen in anderen Bereichen nicht. Idealerweise, wenn man kann, meiner Meinung nach von der statistischen Forschungsseite her, ist der beste Weg, ist ein begrenztes Pilotprojekt zu machen als AB-Test. Ich habe eine Vergleichsgruppe, ich probiere die Maßnahme irgendwo und dann vergleiche ich. Und dann kann ich nämlich auch klar ableiten, der Effekt, den ich in der einen Gruppe sehe, der in der anderen Gruppe nicht auftritt, den kann ich zurückführen auf diesen einen Unterschied, den ich herbeigeführt habe. Und dann hat man ein gutes Argument in der Hand zu sagen, so, ja, das lohnt sich, das machen wir weiter oder das machen wir jetzt auch firmenweit und so weiter oder eben nicht. Ansonsten kann man versuchen, das so abzuschätzen. Wenn wir jetzt den NPS in dem Touchpoint um einen Punkt verbessern würden, was würde da rauskommen? Habe ich ein bisschen mehr im Vortrag erklärt. Aber generell besser was nicht Perfektes tun, als gar nichts tun. Also dann lieber mal was ausprobieren. Und man sieht ja auch dann schon, wie verändert sich das Feedback an dem Touchpoint. Also was Robert jetzt eben gesagt hat, wir haben hier groß investiert, wir sehen aber an dem einen Touchpoint ist das Feedback negativ. Mal was ausprobieren, weil durch nichts wird es wahrscheinlich nicht besser und sich nicht zu lange mit der Analyse aufhalten, wäre mein Rat.
Also was tun und aktiv werden ist das große Thema. Da sind wir uns eigentlich alle einig. Und selbst wenn man was tut, dauert es halt trotzdem, weil es ein sehr mühseliger, langsamer Veränderungsprozess ist. Und ich weiß auch, dass sehr viele CX-Manager darunter manchmal auch leiden, dass sich gefühlt überhaupt nichts verändert, obwohl sie doch so viel tun. Also du strampelst. Christine, du bist eine sehr erfahrene Beraterin, gerade im Hinblick auf die Organisationsentwicklung. Was muss aus deiner Sicht bei Unternehmen erfüllt sein, damit so eine Verbesserung von Prozessen und Strukturen nicht nur als ergriffene Maßnahme abgehakt wird, sondern die auch tatsächlich erfolgreich ist und sich wirklich was ändert?
Der Fisch beginnt am Kopf zu stinken.
Der Chef.
Ja. Wir müssen in längeren Zeithorizonten blicken. Einer der ersten inhaltlichen Vorträge war ja heute vom Timo von A1. Nicht? Das ist ein exzellentes Unternehmen. Nicht nur deswegen, weil ich vor 16 Jahren auch dort war. Ja. Aber wir hatten damals einen CEO, den Hannes Amelsreiter, der wirklich aus tiefster Seele für die Kunden gebrannt hat. Und der hat sehr viele Weichenstellungen gestellt. Der hat sehr viel Orientierung gegeben im Sinne von, wir machen das jetzt wirklich. Und dem war klar und auch uns war klar, du wirst einen langen Atem benötigen. Weil wenn du wirklich Prozesse und Systeme am Kunden ausrichten möchtest, und das war gemeinsam mit dem Peter, mit dem ich jetzt die Firma habe, unser Programm, das wir direkt beim Hannes geleitet haben, dann denkst du in Jahren oder Jahrzehnten. Wir haben ein 5-Jahres-Programm konzipiert. Da wussten wir nicht, was wir in 3-4 Jahren zu tun haben, aber wir wussten, wo wir hinwollen und es war uns klar, wir sprechen hier von mehreren Jahren. Und die haben es einfach durchgezogen. Das heißt, du musst konsequent und ausdauernd sein, du musst verstehen, wo die großen Hebel sind. Die Anna hat das eben auch schon gesagt, nicht das Klein-Klein, sondern und du musst das von außen nach innen betrachten. Das hat der Oliver und auch der Robert gesagt. Also was möchten die Kunden? Und was eben erstaunlich ist, die einen Kunden lieben eine spezifische Geschichte und das ein und dasselbe wird von anderen Kundinnen gehasst. Ja, wie gehst du damit um? Dass wir sehr unterschiedliche Menschen da draußen haben, die sehr unterschiedliche Erwartungen an dich haben. Das ist auch etwas, das mal zu verstehen, dass Menschen sehr unterschiedlich sind und du musst am Ende des Tages Lösungen auf den Tisch bringen, die für möglichst viele gut passen. Das ist wirklich eine große Aufgabe, wo du lang dranbleiben musst. Aber wir begleiten mittlerweile auch schon Kunden von uns 10 Jahre. Und da muss ich sagen, da kannst du ganz viele Früchte ernten. Das ist schön.
Und wir müssen an dieser Stelle aufhören, weil die nächsten Vorträge am Praxistag gleich beginnen. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei euch allen. Das waren Anna Steinhage von Medallia, Christine Grimmel von der CX-Agentur, Robert Horndasch von CX Omni und Oliver Kern von Scopus Connect in der Panel-Diskussion Paralyse durch Analyse oder wie kommen wir noch gezielter ins Tun. Und damit schließen wir das Jahr 2024 mit geballter Expertenkraft ab und bereiten uns auf 2025 vor oder zumindest auf die kommenden Feiertage. Die kannst du auch nutzen, indem du dir nochmal die besten Folgen des Jahres 2024 von CX Talks anhörst. Besonders am Herzen lag den Hörern die Praxisfolgen, die ich in einer eigenen Playlist auf Spotify hinterlegt habe. Sie können kostenfrei auch von Nicht-Abonnenten abgerufen werden. Link dazu in den Shownotes. Am 7. Januar machen wir dann ganz traditionell und zur großen Freude ihrer Fans weiter mit Maxi Schmidt und den Forrester Predictions. Und jetzt möchte ich die Gelegenheit nutzen, allen meinen Gästen und vor allem euch, liebe Hörerinnen und Hörer, zu danken. Für mehr als 50.000 Abrufe, für eure Treue und die vielen motivierenden Kommentare und Gespräche. Ein CX-reiches Jahr liegt hinter uns und wir haben so manches Thema auf den Punkt gebracht oder zumindest versucht. Jetzt ist es Zeit, den CX-Trubel mal kurz hinter uns zu lassen und sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Plätzchen, Glühwein und Quality Time mit den Menschen, die uns wichtig sind. Ich wünsche euch deshalb heute schon besinnliche Weihnachten, genügend Zeit für eure Liebsten und einen positiven Start in ein neues Jahr voller Möglichkeiten und vielen neuen Geschichten auf CX Talks. Hoffen wir auf ein spannendes und hoffentlich auch friedvolleres 2025. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Ich freue mich auf dich im neuen Jahr. Bis dahin, bleib gesund, positiv und immer mit den Kunden im Herzen. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des ICEM, auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.